Wollen wir anfangen?
Wollen wir anfangen?
Ja, ich gerne.
Hallo.
Hi.
Wir sehen uns ja immer, bevor wir uns sprechen können, weil irgendwer von uns beiden tritt immer ins Bild und wir haben die Kopfhörer noch nicht auf, aber man sieht sich und es war so richtig schön. Wir haben uns gerade gesehen und wir haben beide gekreischt, obwohl wir die Kopfhörer noch nicht auf hatten und konnten uns nicht hören, aber man konnte die Freude in deinem, also wirklich, ich würde sagen, ich kenne deine Körpersprache und deine Mimik mittlerweile so gut, das war richtig echte Freude, mich zu sehen.
Ich habe auch die letzten Tage immer wieder gedacht, dass ich dir eigentlich schreiben will, um Och, sowas zu sagen wie... Ah komm, am Dienstag. Also ich wollte eigentlich nur sowas sagen, wie am Dienstag sehen wir uns. Und dann dachte ich, nee, das ist wie bei so einem ersten Date. Da schreibt man dann besser auch nicht, weil sonst verfeuert man schon so eine Vorfreude.
Absolut. Und deswegen habe ich dir nicht geschrieben. Bei MTV hatte ich mal eine Kollegin und wir hatten dann immer, die war neu damals und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jetzt als Einstieg direkt erzählen soll. Ich erzähle sie einfach schnell. Da hatten wir immer so Coachings und wir haben immer Sendungen zusammen moderiert und dann hat der Coach tatsächlich zu mir gesagt, also eine Sache wäre ganz wichtig. Und ich so, was denn? Ihr dürft auf keinen Fall miteinander schlafen. Und ich so, bitte. Und dann meint er, weil dieses Feuer, was ihr habt, wenn ihr moderiert, das würde komplett verflogen sein danach.
Und hast du mit Charlotte Roach schon geschlafen?
Nee.
Leicht einzusteigen, einfach mal. Herzlich willkommen bei Promiflash.de.
Aber ich habe mich auch sehr gefreut, dich zu sehen. Ich hab dich gerade gesehen. Ich war so richtig, du entfachst dann immer so richtig gute Laune, so kindliche gute Laune in mir, wenn ich dich sehe, weil es dann so richtig freudig ist. Also das ist so ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Das habe ich mit sehr wenigen Menschen tatsächlich, dass du den Raum betrittst und da so richtig, da geht die Sonne auf, möchte ich sagen.
Wir sind kibbelig zusammen. Wir sind wie so Geschwister, die zu viel Zucker bekommen haben. Mir hat Konstantin aber auch ganz oft gesagt, schlaf nicht mit Joko, weil die Energie, die ihr habt, die wird verloren gehen. Dann sage ich, na gut, wenn wir uns remote die Klamotten nicht vom Leib reißen sollen, wenn du sagst, wenn es fürs Produkt besser ist, na gut. Musst du wissen, wenn du zwischen uns stehen möchtest.
Aber da Konsti spricht aus Erfahrung, weil wir wissen ja, Konsti hatte mit jedem Podcast-Host schon was.
Stimmt, der sagt, lohnt sich nicht.
Kurt Krömer.
Deswegen hat er gesagt, lohnt sich nicht, mach das nicht.
Lohnt sich nicht, mach das nicht. Nee, absolut.
Ah, okay, ja.
Ja.
Ich hatte ja auch schon mit jedem Podcast-Host was.
Ja?
Ja, aber das machen wir nächste
Podcast,
Folge.
Gibt es Podcast-Host in diesem Land? Host finde ich aber auch gut. Podcast-Host.
Wie sagen wir
in diesem
Stars.
Land, wo wir jetzt nicht näher drüber reden sollten, weil es dir unangenehm werden könnte?
Nee. Nee. Aber ich glaube, ich habe auch noch nie mit einem prominenten Menschen geschlafen.
Ich auch nicht. Ich habe kurz überlegt.
Noch nicht. So. Und dann sind wir auch richtig mit gestrecktem Bein eingestiegen.
Nee, aber zu lange in einer, ich habe gerade auch überlegt, warum eigentlich nicht. Das ist mir eingefallen, zu lange in einer Beziehung.
Das sagst du mir jetzt. Ja. Nachdem ich ein Dreivierteljahr mich hier vor dir
jetzt mal
wie so ein Showhündchen zurechtstelle.
Dich zähle ich nicht als Prominenten.
Ich dachte, dich zähle ich nicht als Konkurrenz und das hätte ich schon gemein gefunden.
Was hast du getrieben? Wir haben uns wirklich, das finde ich so absurd, dass wir beide immer so ein vorauseilendes Gehorsam haben, wenn es um diesen Podcast geht. Also ab und an habe ich dir mal was geschrieben und auch was geschickt, aber es verbietet sich irgendwie. Das ist total bizarr, dass man privat Kontakt hält. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich habe so viele Momente, wo ich mir denke, oh, das müsste ich dir jetzt eigentlich schicken. Und ich so, ah nee, das verwahre ich mir. Das Ding ist ja auch, da ist so viel passiert in den letzten 4 Wochen, dass ich mir jetzt denke, hätte ich es dir mal geschickt, weil es macht jetzt keinen Sinn, Geschichten von vor 4 Wochen auszugraben.
Ich habe mir auch am Anfang in der Weihnachtszeit habe ich mir wahnsinnig viele Sachen aufgeschrieben, weil ich hatte, natürlich muss ich Joko vom Weihnachtszirkus erzählen und wie das war. Und jetzt schaue ich da drauf und denke, warum soll ich dir irgendwas davon erzählen?
Ja, jetzt noch. Es ist so, ich weiß total, was du meinst.
Wir sind das Gegenteil von anderen Laber-Podcasts. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, wo man ja vermutet, dass die Leute eigentlich absichtlich privat nichts miteinander zu tun haben. Und wie, also weil die sich nicht besonders mögen oder nicht besonders ausstehen können. Und bei uns ist es so, dass wir uns das aufsparen wollen. Wie so ein Stück, wir sind ein Dessert füreinander.
Boah.
Wir sind so ein Süßli, das wir uns aufheben. Ein Betthupferl.
Wir dürfen nicht zu viel über leckeres Essen reden. Ich habe gerade so eine FX-Meyer-Kur gemacht.
Was ist das denn?
FX-Meyer-Kur ist so eine Fastenkur.
Ist das da so auch ein bisschen esoterisch mit Rudolf Steiner, weil das klingt irgendwie ganz seltsam.
Nee, FX-Meyer ist eine ganz uralte, traditionelle Kur. Das ist tatsächlich ein, ich glaube, er ist Österreicher gewesen, der Meyer. Und da geht es darum, dass du deinen Damen, ich möchte jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Wir fangen einfach mit den harten Themen an.
Ich wollte gerade sagen, wir haben schon Sex und jetzt kommen Drugs und Rock'n'Roll und, kommt dann, wenn du über deinen Darmeinlauf sprichst.
Drugs aber im natürlichsten Sinne, weil es ist eigentlich eine Detox-Kur, also du entgiftest körperlich, weil du ganz viel Flüssigkeit zu dir nimmst, kaum was Festes isst oder wenn du was isst, dann ist es halt nur eine Scheibe Toast, die du aber 30 Mal kauen musst, dass sie wirklich so flüssig ist, dass du eigentlich gar nicht mehr runterschlucken musst, weil sie dir den Rachen runterläuft, die Scheibe Toast.
Also eine Essstörung
einfach. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich das gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt mal abnehmen, sondern ich habe das gemacht, weil ich wissen wollte, was passiert mit mir. Das ist so ein bisschen, ich habe Research für den Podcast gemacht. Ich habe das so zur Hälfte für mich und zur Hälfte für den Podcast gemacht. Und ich habe mir das aber so ein bisschen wellnessiger vorgestellt und ich bin durch die Hölle gegangen.
Wie lange hast du das gemacht?
Ich möchte nur ganz kurz sagen, ich bin für uns durch die Hölle gegangen. Einfach nur, um dir jetzt zu sagen, dass ich jetzt noch 10 Tage lang oder 7 Tage lang wieder so Aufbauarbeit leisten muss, was mein Essensverhalten angeht. Also ich kann nicht einfach alles essen, weil ich von innen quasi blitzeblank bin, um jetzt wieder den Körper ganz langsam daran zu gewöhnen, dass da feste Nahrung kommt und nicht alles nur flüssig ist, ist es wirklich eine sehr, sehr große Umstellung für mich gerade. Aus dem einfachen Grund, weil du riechst auch ganz anders. Also du wirst total sensibel, was deine Sinne angeht. Und du verlässt diese Einrichtung, wo das da gemacht wird und alle sagen dir, ja, du wirst überrascht sein, wenn du jetzt gleich rausgehst, wie die Welt da draußen riecht, so ungefähr. Das ist so ein bisschen, du bist jetzt nicht 10 Tage eingesperrt.
Ach, du warst auch noch irgendwo du warst auch noch im Schnee dafür. Ich dachte, du hättest einfach dir zu Hause einen Saft
kuriert. Ich war in einer professionellen Einrichtung, die sich da um mich gekümmert hat. Ja, weil sonst kriegst du es nicht hin. Wenn ich mir selber da bin ich in Tag 4, sage ich so, ja komm, jetzt hier die Tüte Gummibärchen, die kann ja jetzt ja nicht schädlich sein.
Das hast du mir aber schon mal erzählt, dass du dich wegen Corona musstest du in ein Hotelzimmer gehen und dann hast du da eine Saftkur gemacht.
Habe ich eine Saftkur gemacht, ja.
Und sobald ich wegfahre, also auch wenn ich in ein Fasten-Ayurveda-Hotel einchecken würde, in dem Moment, in dem ich in einem fremden Hotelbett schlafe, wird gefressen und gesoffen.
Wirklich, da gibt's nichts.
Ja, aber dann hätte ich eine Tüte. Und das würde mich fertig machen. Um 23 Uhr würde ich im Bett liegen und ich würde denken, ich möchte jetzt einen Pringle haben. Und da möchte ich einen Ritz-Cracker drauf machen und da möchte ich Vanilleeis drauf haben und ein Gummibärchen und so eine Kammer von so einem Kinder Bueno und das möchte ich zusammendrücken und das möchte ich essen. Pff, 8-mal.
Das ist das mit Abstand ekelhafteste. Hast du das schon mal gegessen?
Ich wollte dir gerade eine neue Jokoladensorte pitchen.
Ja, okay, leite ich mal in die Testkitchen weiter.
Du, wir melden uns. Wir melden uns bei dir.
Danke für deine Einsendung. Ja. Wir melden uns bei dir.
Du willst weiter über das Fasten reden. Ich bin noch mitten in der Einleitung gefühlt. Ich habe das Gefühl, wir haben den Leuten noch gar nicht Hallo gesagt und du erzählst
mir
über deinen Schiss.
Das ist mir doch egal, ob wir den Leuten Hallo gesagt haben. Hallo. Ich mach das für uns beide und die anderen können gerne zuhören. Ich freue mich, wenn ihr da alle zuhört, aber ich dachte mir, das ist was so Privates, da konnte ich jetzt nicht mit hinterm Berg halten.
Das stimmt auch.
Ich bin da. Nein, aber wir dürfen wirklich nicht zu viel über Essen reden, weil es ist für mich eine Qual, wenn wir über Essen reden, weil man so super sensibel ist gerade. Ich bin auch so richtig, ich habe heute Morgen etwas mehr gefrühstückt als sonst und ich frühstücke eigentlich sehr wenig gerade, aus dem einfachen Grund, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt gleich hangry werde im Podcast, hat da keiner was von.
Das stimmt. Du siehst aber auch toll aus. Also ich habe ein Foto von dir gesehen, du siehst jetzt toll aus, aber ich habe auch ein Foto von dir von ein paar Tagen gesehen, da hattest du einen sogenannten Glow.
Ah, wo ich in der Eistonne war.
Da habe ich mich schon gefragt, genau, warum hast du so einen Glow? Und dann dachte ich, wenn du mir jetzt Eisbaden sagst, dann blockiere ich dich auf jedem Kanal, weil Eisbaden ist für mich wirklich, das ist für mich wie Kalorienzellen für Männer. Das ist so eine Sache, die machen, also das, was Frauen zählen, Kalorien schlechterweise und Männer gehen in Eistonnen.
Und soll ich dir das Allerschönste erzählen? Die erste Person, die darauf reagiert hat und mir eine WhatsApp geschrieben hat, hat gesagt so, machst du das jetzt auch? Ist mega, ne? Ich lieb es, es ist so krass.
Kai Pflaume?
Klaas war vor Umlauf.
Das ist wirklich so gesunde Männer. Gesunde Männer über 40 ist für mich wirklich.
Ja, wir können uns jetzt so Eisbaden-Fotos schicken. Heute Morgen waren es 3 Grad in der Eistonne.
Machst du das jeden Morgen?
Ja, nicht jeden Morgen. Gestern Morgen bin ich zusammengeklappt, da habe ich. Kein Witz.
Wirklich? In der Eistonne?
Da habe ich es mir dann geknickt. Da dachte ich mir so, ich bin noch etwas dehydriert von der Kur. Da muss ich jetzt nicht noch, wenn ich hier schon im Wohnzimmer zusammenklappe, muss ich jetzt nicht noch runtergehen in die Eistonne.
Fasten, so gesund.
Ja, und das ist absolut. Ich habe das Gefühl, hat sich richtig gelohnt. Also ich möchte nur ganz kurz eine Sache anmerken hier im Podcast. Sollte ich innerhalb dieser Folge ableben, würde ich dir den Podcast vermachen. Es ist deiner.
Oh, das freut mich sehr. Das ist aber wirklich einmal ein gutes Thema. Was machen wir, wenn einer von uns stirbt? Wenn einer von uns stirbt, mit wem wollen wir ersetzt werden? Also wir machen weiter, das ist ja klar.
Ja.
Wenn ich jetzt sterbe, mit wem würdest du mich ersetzen? Und vielleicht kann ich da ja ein Veto einlegen.
Wenn du stirbst, mit wem
würdest du dann so einen Monat Pietätspause machen? Oder die Länge der Pause kommt darauf an, wie tragisch der Tod war, oder?
Ja, und auch so, wie das restliche Deutschland reagiert. Also ist das überhaupt ein Thema, was länger als 24 Stunden in den Medien hält?
Ja, das ist bei mir ja wirklich noch im Gegensatz zu dir sehr abhängig von der Nachrichtenlage.
Ja.
Wenn du sterben würdest, wäre das sehr klar in der Tagesschau.
Glaubst du, ich würde es in die Tagesschau schaffen?
100%. Und bei mir ist es so, wenn es ein langsamer Tag ist, vielleicht als Abbinder. It's a slow day.
Da musst du eigentlich gucken, dass du so über die Feiertage ablebst, weil da passiert immer relativ wenig, finde ich, so auf medialer Ebene, was so andere Stars angeht. Ich finde, eigentlich ist der schönste Tod um die Weihnachtstage. Aus dem einfachen Grund, weil man sicher sein kann, da sind dann auch alle so emotional, dass das unnötig lange, ich möchte fast sagen, zelebriert wird, dass man abgelebt hat.
Ja, also angenommen, ich sterbe in einer Zeit, in der wenig anderes los ist. Und es medial ein bisschen breiter ausgetreten wird und dann vielleicht auch doch nochmal jemand bei stern.de einen Nachruf schreibt, weil er sagt, es war ja auf eine Art auch eine wichtige Person.
Genau, und ich glaube, mit dem Artikel kriegen wir bestimmt 3.000 bis 5.000 Klicks. Das ist ja auch wichtig in so einer Zeit.
Boah, dass du denkst, dass mein Tod nicht mehr als 5.000 Klicks macht. Auch
okay, dann 50.000. Ich habe keine Ahnung, beim Stern läuft es ja nicht mehr so gut. Ich dachte, 3.000 bis 5.000 ist eine Menge für die.
Wahrscheinlich ist es so. Und dann angenommen, also es wird eher tragisch und es gibt dann auch eher so einen Umschwung in der Gesellschaft, dass man sagt, sie hatte noch so viel vor sich, es war doch eigentlich eine tolle Frau. Und wie lange würdest du dann warten?
Wahrscheinlich schon ich würde es nicht Pietät nennen, ich würde es aus professionellen Gründen nennen, so 4 Folgen.
Ich glaube, das ist zu lang.
Ich würde 4 Folgen aussetzen und würde aber in den Wochen, wo ich quasi nicht dabei bin, live mit neuem, frischem Material, würde ich alte Folgen ausstrahlen lassen.
Mit neuer Werbung.
Und dann einfach, das Cover würde ich dann schwarz-weiß machen mit so einer Binde oben in Gedenken an, meine Lieblingsmomente.
Du machst so eine Reinschiebeshow bei ProSieben. Das sind meine Lieblings-Podcast-Momente. Das hat die wirklich gemacht. Das hat man damals so getragen, sagst du dann. Ich glaube, 4 Folgen ist zu lang.
Könnte ich deinen Insta-Account dann auch übernehmen?
Ja, dürftest du haben.
Wie gut.
Ich glaube, dass du 2 Wochen maximal warten darfst und in den 2 Wochen musst du auch ein bisschen so Mystery-Teasing machen. An einem Tag einfach mal so ein trauriges Lied posten.
Ja
mir geht's gerade nicht so gut. Aber und dann auch so, sie hätte sich gewünscht, dass es weitergeht.
Und dann aber auch posten, Leute, ich weiß, es ist eine traurige Zeit, aber good news, ich habe einen neuen Podcast-Partner.
Paul Ripke.
Ja, ich würde dann wieder zurück zu Paul. Ich hatte gerade überlegt, weil du ja wirklich gefragt hast, mit wem. Ich glaube, ich würde mit Barbara Schöneberger fragen.
Ist ja ein Vollvibe.
Sagt man das so?
Ja, das sagt man so über sie. Sie sagt das, glaube ich, auch über sich. Also sagt ironisch. Sind das an der Frau ist noch richtig was dran. Das ist mal die erste Sache, die man Barbara Schöneberger erzählt.
Das wäre, glaube ich, so. Ich hatte ja damals überlegt, ob ich einen Podcast mit dir oder mit ihr mache. Ich habe mich dann für dich entschieden.
Du bist so ein Freak.
Jetzt würde mich halt schon interessieren, wie wär's?
Wie wär's
wohl mit ihr gewesen?
Ja, die Leute stellen sich das so vor. Wir haben so ein Casting gemacht und die Babsi und ich, wir saßen da beide auf so einer Casting-Couch und dann kamst du rein mit so einer sehr engen Röhrenjeans und hast so einen Philipp Plein-Sakko angehabt. Und hast gesagt, Leute, ihr habt beide viel Potenzial, ihr seid ganz tolle Powerfrauen. Ich finde euch ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise super toll, wir melden uns bei euch.
Ja.
Und
dann Sophie, komm du mal mit.
Komm du mal mit. Ja. Ich würde dich...
Aber würde ich auch ersetzt werden oder würdest du solo weitermachen, weil es nervt, das zu zweit zu machen?
Es nervt überhaupt nicht, so zweit zu machen. Ich glaube, ich würde eine andere Taktik fahren. Ich würde weder 2 noch 4 Wochen warten. Ich würde so 3 Monate warten. Und aber auch viel zu selbstbezogen würde ich so Statements posten zwischendurch. Hey Leute, ich habe einfach noch nicht die Kraft, weiterzumachen und so. Und würde in der Zwischenzeit neue Werbepartner anbieten.
Genau, aber ich danke AXA. Genau. Ich danke AXA Versicherung. Ja.
Ich schaff's einfach gerade noch nicht, aber mein Vodafone-Gigakombi gibt mir Halt in diesen schwierigen Zeiten.
Wusstet ihr, dass man da jetzt auch Tada damit empfangen kann?
Ich weiß nicht, wie wir da angekommen sind. Ich wollte eigentlich sagen...
Das ist komplett... Also ich muss auch sagen, that escalated quickly.
Ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen zur neuen Folge Sunset Club.
Stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Wir sind zurück aus der Winterpause.
Wir machen das so, wir schneiden das einfach nach vorne und dann machen wir...
Warte, das ist eine gute Idee. Herzlich willkommen zur ersten Folge Sunset Club im neuen Jahr.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und jetzt legen wir sofort hart los.
So, so steigt man einen Podcast nämlich.
Lass uns über den Tod reden.
Ich fand es übrigens, also ich habe mich wirklich gefreut, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe so viele süße Nachrichten bekommen von Leuten, die im Laufe des Januars, also auch mit steigender Zeit der Pause oder Länge der Pause, haben die auch steigend druckig geschrieben. Am Anfang war es noch, hey, wann geht's denn weiter? Und die letzte Woche war es so, Leute, reißt euch zusammen, macht mit diesem scheiß Podcast weiter. Ich weiß nicht, was ich Donnerstag sonst machen soll. Das hat mich sehr gefreut.
Das fand ich auch sehr schön. Ich war tatsächlich, am Anfang dachte ich so, warte mal, wir sind gerade mal eine Woche weg. Wieso kommt jetzt schon so ein Druck auf? Das ist doch auch wichtig für uns, dass wir uns dann nochmal so ein bisschen entfremden und das alles nochmal ganz neu entdecken dürfen für uns, wenn wir loslegen. Aber ich habe es auch so vernommen, dass das eigentlich eher... Also wir hatten ja auch gefühlt vor, erst in 2 Wochen herzukommen und wir sind dem öffentlichen Druck erlegen.
Ich sag mal so, die Bundesrepublik Deutschland ist ja wie ein Buffet. Die Leute, die Zuhörer sind wie ein Buffet, bleib bei mir. Und man kann entweder sofort, wenn das Buffet wieder eröffnet wird, dahin rennen und sich den Teller voll machen mit Nürnberger Würstchen und Dessert auch noch auf die Ecke, weil man zu gierig ist und nicht zweimal laufen möchte. Oder man wartet elegant, bis die erste Schlange weg ist und geht dann in Entspanntheit mit dem kleinen Teller und isst mal eine Kleinigkeit. Und Podcast Deutschland ist in 2 Wellen wiedergekommen. Die erste Welle ist Mitte Januar gierig ans Buffet der Bundesrepublik und wollte die witzigen Anekdoten aus dem neuen Jahr und von Silvester schon reinballern. Und wir haben uns zurückgehalten und saßen an unserem Banketttisch im Smoking. Und also ich im Smoking, du im Abendkleid. Und saßen da und haben uns angeschaut, was die anderen Leute haben. Wir haben erstmal die Anekdoten, die einfallslosen Anekdoten haben wir mal wegarbeiten lassen von den anderen Podcasts und dann kamen wir zurück. Und jetzt sind wir da, wenn alle anderen schon vollgefressen mit 4 Löffeln Tiramisu im Mundwinkel rumsitzen und schon nicht mehr wissen, wohin mit sich, sind wir noch hungrig und haben Bock auf die Straße.
So sieht's aus. Die sind schon im Foodkoma.
Ja.
Während bei uns der Hunger gerade erst einsetzt und wir aber auch den Teller nicht zu voll machen wollen, gerade am Anfang, weil wir wissen, das ist ein abendfüllendes Programm, was wir hier vorhaben. Das ist kein Fressfest.
Wir sind auf eine Art auch auf Ozempic als Podcast.
Wir sind bitte was?
Auf Ozempic. Spricht so für dich, dass du das nie mitbekommen hast. Das ist so eine Abnehmen-Insulinendroge, die Kardashians nehmen die ganze Zeit.
Oder? Ah, diese Spritze.
Ja. Und da verliert man Hunger damit. Deswegen sind wir. Ist egal, ich habe mich jetzt auch verloren. Ich möchte
nein, das gar nicht, aber ich habe zweimal mit gesagt, was ist Ozempic? Dann habe ich gerattert und dachte mir, das lässt sich von nichts ableiten, was irgendwie Sinn macht. Und dann hast du es nochmal gesagt. Dann dachte ich mir, jetzt wird es aber auch unangenehm, wenn wir jetzt die nächste halbe Stunde über Ozempic reden, muss ich jetzt einmal kurz nachfragen, was es ist.
Das ist wie wenn man vergisst, nach einem Namen zu fragen von jemandem, dann unterhält man sich viel zu lange.
Mit dem man schläft. Ja.
Ja. Joko, richtig?
Ja.
Bevor wir aber ins neue Jahr starten, haben wir Altlasten aus dem letzten Jahr, mein Lieber. Du hast, glaube ich, gewisse Versprechungen gemacht in diesem Podcast, von denen du dachtest, dass vielleicht wir als Sunset Club Team, aber auch die Sunset Club Öffentlichkeit, die HörerInnen da draußen, vergessen, dass du diese Versprechungen gemacht hast. Und ich sage, nein, ich komme zu dir, warte.
No. Fucking way. Wie geil ist das T-Shirt? Nein.
Ich wollte nicht, dass verloren geht, dass du Igelbotschafter geworden bist. Lass mich doch, du hast gesagt, für alle, die jetzt gerade erst eingestiegen sind, weil sie gedacht haben, neuer Podcast, möchte ich dabei sein. Im letzten Jahr hat Joko C. Winterscheid, C oder K?
Das C steht für Igel.
Gesagt, ich liebe Igel. Und dann hat der Nabu gesagt, ja, willst du da nicht Igelbotschafter werden? Und dann sagte er, ja, jetzt kann ich ja schlecht Nein sagen. Und dann hat er Ja gesagt. Und du bist jetzt...
genau so war's. Weil du beim Nabu angerufen hast. Du hast mich da rein manövriert. Aber ich stehe dazu. Ich weiß nicht, ob du es die Tage
Joko,
gesehen hast.
Joko, erinnere ich mich anders dran. Weiß ich nicht. Also ich glaube, das Material kann man auch nicht mehr reinhören. Da erinnere ich mich anders dran. Ich glaube, die haben bei uns angerufen und ich habe das gar nicht forciert. Kann man ja vielleicht nochmal einen Ausschnitt einspielen. Und du bist jetzt offizieller Igelbotschafter und deswegen dachte ich, wir brauchen Joko Winterscheid Igelbotschafter Merch.
Ja.
Ich würde sagen, wir posten das auf Instagram. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das verkaufen oder einfach nur, es gibt zwei im Moment.
Na gut, aber wenn wir es verkaufen, müssen wir das ja den Igeln zugutekommen lassen.
Naja, ich hatte jetzt auch nicht damit, also ich wollte jetzt keine T-Shirts mit Igeln und dir drauf verkaufen und da Geld mitmachen. Das wäre tatsächlich selbst für mich ein bisschen
Moment,
frech.
Aber so hat Philipp Plein ein Imperium aufgebaut.
Schön. Wir haben noch ein zweites. Oh, guck mal, das ist ein Foto von uns und da steht The Eagles drauf. Das ist sehr lustig. Das ist sehr, sehr lustig.
Darf ich kurz, hast du die machen lassen? Die sind ja der Wahnsinn.
Also ich habe überhaupt rein gar nichts gemacht, außer wie immer gesagt, wäre schon cool, wenn es gemacht würde. Und Studio Bummens, respektive wahrscheinlich Konstantin mit 14 anderen Leuten bei Studio Bummens, hat organisiert, dass es gemacht wird. Also ich habe weder mit dem Design, noch mit der Idee, noch mit dem Witz was zu tun. Aber ich halte es jetzt in die Kamera, weil das ist zusammengefasst cool. Mein Job. So zu tun, als hätte ich die ganze Arbeit, die andere Leute sich machen, selbst gemacht.
Ich. Herzlich willkommen zu Wer steht über die Show. Aber
sind die nicht fantastisch?
Die sind so gut, die würde ich gerne auch sogar im Urlaub tragen, wenn man irgendwo im Ausland ist, weil die Leute sich dann fragen, who the fuck is he und warum hat er ein T-Shirt an, wo er selber drauf ist mit einem Igel? Das ist so bad taste, dass es schon wieder cool ist und ich liebe diese T-Shirts.
Und ich finde wirklich, wenn wir die verkaufen, dann geht das an den Namen.
Wenn wir wirklich überlegen sollten, dieses T-Shirt zu produzieren, dann würden wir den kompletten Reinerlös quasi, das was da übrig bleiben würde als Gewinn an so einem Produkt, würden wir den Nabus zur Verfügung stellen. Das finde ich eine schöne Idee.
Auf dem einen T-Shirt ist auch ein Igel, der hat einen kleinen Sombrero auf, ein Igel, der liest und ein Igel, der mit dir gerade Hand in Hand auf dem Boden liegt und ein Igel mit einer Sonnenbrille, der einen Sunset Club Fahne anhat. Also wirklich,
oh Gott, mein Herz schlägt gerade ganz toll.
Das ist so toll, oder?
Das ist richtig, richtig toll.
Das Igel-Thema bleibt bestehen und ich musste aber auch auf die harte Art und Weise lernen, nachdem die letzte Folge vor der Winterpause rauskam, dass Deutschland bei einer Sache wirklich gar keinen Humor, also bei zwei Sachen eigentlich, Kinder und Tiere. Weil ich habe natürlich, als wir da mit dem Nabu telefoniert haben, habe ich gedacht, ich mache so ein paar Tierschutzwitze, mal gucken, wie das Material ankommt bei den Leuten. Da war ich aber, glaube ich, ganz kurz vor Cancelung. Also da war eine Empörung in den Kommentarspalten des Internets, dass ich einen Witz drüber mache, dass ich, ich habe irgendwelche doofen Boomer-Witze über Tiere gemacht und das kam gar nicht an. Du wiederum, bis jetzt, glaube ich, du wirst zur Wahl gestellt als neuer Bundespräsident.
Ihr Prinz Charles hat sich aus dem Krankenhaus gemeldet und hat gesagt, ob er mich zum Ritter schlagen darf. Weil er das gut findet, dass ich mich für die Igel einsetze. Sir Joko Winterscheid.
Eagles.
Das wär's. Aber ich bin da immer noch sehr zufrieden mit, weil es ist ja wirklich, das hat so als kleiner Spaß angefangen, dass ich darauf hingewiesen habe, dass man tatsächlich so kleine Laubhaufen und so im Garten machen soll, dass die Igel ein Zuhause finden, weil bei uns in der Nachbarschaft die so viele Igel immer rumrennen und ich denen dann ein Zuhause bei uns geschaffen habe. Und dann war aber die Situation, dass sich das so relativ schnell so entwickelt hat, dass sich der Nabu dann ja gemeldet hat und dann hast du den Nabu angerufen und dann hat der Nabu gesagt, willst du nicht? Dann habe ich gesagt, so ja, jetzt bin ich offiziell Igelbotschafter und ich bin cool damit. Die Tage habe ich schon gerepostet, weil es soll jetzt ein Verbot für Mähroboter geben, aus dem einfachen Grund, weil die natürlich die größten Gegner, muss man das dann auch gendern bei Mährobotern? Nee, ne?
Nee.
Das sind ja Roboter. Nee, die größten Gegner von Igeln sind und das habe ich geteilt und habe gesagt, hier, das geht raus an meine Igelfreunde. Also ich würde sagen, es gab weniger erfolgreichere Posts in meiner Instagram-Historie als diesen. Der Rücklauf dazu war insane und die Leute haben mir gratuliert dazu, wie toll das ist, dass ich mich auch jetzt für die Igel einsetze. Wo ich mir denke, ja, man hat ja wenig sinnvollere Sachen in seinem Leben bisher gemacht. Dankeschön für die Blumen. Aber irgendwie fühlt sich das so gut an, weil Igel können ja nicht sprechen. Weißt du, wenn Igel sprechen könnten, dann könnten die ja selber die Stimme für sich erheben. Und da braucht es jemanden wie mich, der dann sagt, ich fühle euch, ich höre euch, ich verstehe euch zwar nicht, weil ihr sprecht nicht meine Sprache, aber ich möchte mit meiner Sprache dafür sorgen, dass ihr gehört werdet. Und das habe ich, glaube ich, ganz, ganz gut hinbekommen bis hier. Wenn wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig in der deutschen Bevölkerung angekommen ist, dass ich mich so sehr für Igel einsetze. Aber vielleicht macht der Nabu ja mit dem Motiv, fände ich es übrigens toll, eine Plakatkampagne da draußen, wo wir bei Ströer und JC Deco und wie sie alle heißen, vielleicht Flächen bekommen. For the good cause und dann machen wir so eine richtig fancy Eagle-Kampagne daraus.
Ich stelle mir das gerade vor, dass so Leute in der U-Bahn morgens um 7.30 Uhr auf die Bahn warten und ein bisschen die Nachrichten bei Ströer bei den Durchlaufplakaten sehen wollen und dann irgendwie sehen, aha, Scholz setzt sich irgendwie ein für XY.
Weil die Co. auch nicht zu vergessen, falls hier jemand zuhört.
Und als nächstes,
für alles zu haben.
Und als nächstes kommt dann einfach nur so eine relativ richtungslose Montage von dir, wie du mit einem Igel Karten spielst und da steht da drauf, The Eagles. Und dann geht's weiter als nächstes. Auch ohne Aufforderung, ohne dass man weiß, was man mit dem Plakat anfangen soll. Du machst einfach Werbung für Igel.
Also, aber das, ich finde, vielleicht ist das der Move, wie man Naturschutz besser in die Köpfe reinbekommt, das mehr in so Kampagnen zu denken. Dass man das gar nicht mehr so, ey Leute, schmeißt euren Müll nicht hier auf den Bahnsteig, sondern dass man das tatsächlich so ein bisschen entertainiger denkt. Also dass der Naturschutz einfach anders dargestellt werden muss. Aus dem einfachen Grund, weil wir bis hier ja so viele Naturschutzkampagnen erlebt haben, aber keine davon so richtig 100% die Wirkung gezeigt hat, die man sich erwünscht hat. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass wir das einfach, wir müssen das Narrativ verändern.
Ich muss auch gestehen, dass ich, also du bist natürlich deutlich näher an dem Thema Naturschutz dran als ich, nicht weil ich mich dafür nicht interessiere, sondern weil du dich dafür sehr, sehr interessierst. Und ich als Laien, die dem Thema sehr offen und sehr sympathisch gegenübersteht, muss auch sagen, sobald es um das Thema Naturschutz geht, wird jede Art von Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen ungebumst.
Ja.
Also dann gibt's immer so.
Aber das ist, danke, dass du es so sagst. Ich habe es genauso gefühlt. Ich dachte mir, wenn du sagst, ist es sympathischer.
Ja, und ich kann dir auf jeden Fall sagen, was Beliebtheit angeht in diesem Land, du setzt dich für Igel ein, ich setze mich für Frauen ein. Igel sind auf jeden Fall deutlich höher im Kurs als Frauen, weil ich glaube, beliebtheitsmäßig hast du mit einem Post zum Thema Igel mehr für dich getan als ich, wenn ich sage, Frauen sind auch Menschen.
Oh Gott.
Werbung Anfang.
Es gibt so Tage, da liege ich abends im Bett und frage mich, warum habe ich eigentlich Kopfweh? Ich habe doch alles richtig gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ungefähr so 2 Milliliter getrunken habe.
Ja, ey, das kenne ich auch. Das ist so schlimm.
Und ich finde es einfach, ich finde es wirklich schwierig.
Aber woran liegt?
Weil Wasser halt einfach ein langweiliges Getränk ist. Also, ja, es ist irgendwie die Lebensader der Welt und so. Und Wasser ist wichtig. Aber Wasser schmeckt einfach wie kalter Fuß. Ja, sonst, wie normalerweise.
Wasser halt.
Ja, Wasser halt. Wahnsinnig
meistens
langweilig.
Leider nach nichts. Und wenn es nach was schmeckt, dann schmeckt es meistens nach alter Rohrleitung.
Und ich kann sonst vielleicht bei meinem normalen Leben, das ich habe, wenig trinken. Aber jetzt als Profisportlerin muss ich ja wirklich auf meine 18 bis 19 Liter pro Training kommen. Und genau da kommt Air Up ins Spiel. Air Up ist nämlich keine normale Wasserflasche. Wir haben schon mal über das System gesprochen, sondern es ist eine wiederbefüllbare Trinkflasche, die Wasser Geschmack verleiht durch Aromapods.
Und jetzt gibt es natürlich eine Gen Z da draußen, aber bei Air Up gibt es eine Gen 2.
Ich war gerade so, oh, junge Leute.
Und die ist besser als jemals zuvor, was unter anderem damit zu tun hat, dass das Produkt nun aus Österreich kommt. Also wird in Österreich gefertigt und produziert. Bedeutet kurze Lieferwege und es ist spülmaschinenfest. Und das wiederum hat einen sehr großen Vorteil, weil Menschen wie ich einer bin, der dann wiederum hingehen und sagen, wie kriege ich jetzt hier diese kleinteiligen Sachen ganz gut gereinigt, stelle häufig Dinge einfach in die Spülmaschine und stelle dann aber nach einer gewissen Zeit fest, ah, es war gar nicht für die Spülmaschine gedacht, ich kann es mir neu kaufen.
Einfach beten und in die Spülmaschine stellen.
Genau, einfach beten und in die Spülmaschine stellen. Hier müsst ihr nicht beten, hier könnt ihr es einfach in die Spülmaschine stellen. Das ist Gold wert. Und das Beste ist, bis zum 30.04. könnt ihr jetzt auch noch sparen und zwar 10% mit dem Code Sunset Club. Sunset, S-U-N-S-E-T, Club, C-L-U-B. Und dafür einfach auf air-up.com gehen. Und abschreibt in dem Fall UP. Wir schreiben das nochmal in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch das da alles nochmal durchlesen. Also, Air Up, wenn ihr Durst habt, Wasser trinken wollt, aber Geschmack braucht.
Werbung Ende. Apropos Frauen. Hast du mitbekommen, dass Ralf Schumacher nicht gendert? Er wird nie in seinem Leben gendern, hat er versprochen.
Wirklich?
Hast du?
Ja, der das wirklich, ist ja, der und dann damit zum nächsten Thema.
Der hat sich wirklich auf Instagram darüber echauffiert. Der wurde, natürlich wurde er zum Thema Dschungelcamp befragt, weil seine Ex-Frau, die Cora, ja im Dschungel ist, war, wie auch immer. Und dann hat er irgendwas gesagt dazu und dann hat die Presse sich erblödet, das wiederzugeben und das Wort Teilnehmer zu gendern. Und dann hat er aber auf Instagram, da ist er aber online gegangen und hat gesagt, so erstmal gar nicht. Liebe Leute, dass das mal nicht falsch verstanden, das ist ja wie Rufmord, wenn jetzt hier Leute behaupten in der Presse, dass ich gendere. Ich werde in meinem Leben nie gendern werde ich, weil, und das ist ein Argument, die deutsche Sprache ist für Kinder schon schwer genug. Und da habe ich wirklich, dass Humanphilosoph und Germanist Ralf Schumacher sich da nochmal stark macht dafür, dass die deutsche Sprache so einfach und so simpel bleiben soll, wie sie ist. Weil das Gendern, das macht es wirklich so kompliziert. Das fand ich sehr, sehr rührend.
Das habe ich, würde ich fast sagen, Gott sei Dank nicht mitbekommen. Also, weil das wäre so wirklich, wenn wir so, ach Alter, halt doch einfach den Mund.
Ich finde vor allem, mir ist Gendern ja wahnsinnig egal. Also ich finde diese ganze Diskussion um Gendern, da wird immer so getan, als würden irgendwelche linken Feministinnen wie ich sagen, wir müssen alle gendern. Gender ist mir wirklich scheißegal, gendern nicht. Aber dass immer solche Leute, die Gendern doof finden, sich echauffieren, als würde man gerade denen die Vokale wegnehmen, weil man sagt, nee, es ist schon schwierig genug. Die deutschen Kinder, die kriegen kein Bein auf den Boden. Es gibt 3 Artikel, es gibt 4 Fälle, es gibt 26 Buchstaben, im Deutschen sogar mehr. Wie sollen die jetzt auch noch gendern schaffen? Deutsche Kinder müssen dumm bleiben dürfen.
So viel, also auf der einen Seite rege ich mich innerlich gerade darüber auf, dass so jemand die Möglichkeit hat, sowas nach außen zu tragen. Auf der anderen Seite frage ich mich so, ist es das wert, dass wir ihm die Aufmerksamkeit hier schenken, weil es einfach echt so dämlich ist? Das ist so, an dem Punkt gebe ich dir ja vollkommen recht, dann soll er es halt lassen. I don't fucking care.
Ich fand es wichtig, das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Falls jemand durch die Welt geht und noch davon ausgeht, dass Ralf Schumacher gendert. Also es gibt ja mit Sicherheit viele Leute da draußen.
Ach so, ja, das verstehe ich.
Ich finde die Information wichtig zu verbreiten.
Eine Service-Ansage, ein Service-Announcement. Ja. Attention, this is a Service-Announcement. If you see Ralf Schumacher, don't expect him to gender.
Man geht ja eher durchs Land, man geht ja durch die Welt. Der durchschnittliche Sunset-Club-Hörer, die Hörerin, geht durch die Welt und denkt, naja, Ralf Schumacher wird wahrscheinlich schon mal gendern in seinem Leben.
Absolut.
Und dann ist es doch eine wichtige Information, dass wir sagen, das hat er richtig gestellt. Er hat nämlich angekündigt, dass er nie in seinem Leben jemals gendern
jetzt habe ich verstanden.
Wird.
Aber ich war gerade eher so auf dem Trip, wo wir wieder so, ach mein Gott.
Ralle.
Ralle. Wer hat dich denn da schon wieder beraten?
Ich glaube niemand.
Offensichtlich niemand. Ach ja.
Bei mir sind übrigens, es sind aufregende Dinge noch passiert. Was ist bei dir passiert in den letzten 6 Wochen, in denen du ohne mich warst an deiner Seite?
Naja, also bei mir war tatsächlich, also ich muss jetzt Weihnachten, glaube ich, ne, da müssen wir nicht groß drüber reden.
Ewig, interessiert
genau
mich
das Chaos, was man sich so erwartet. Silvester auch. Dann war das neue Jahr und dann bin ich relativ zügig 45 geworden. Wie du ja weißt, du hattest auch Geburtstag, auch nochmal auf dem Weg hier, alles Gute nachträglich.
Du bist 15 Jahre älter als ich.
15 Jahre älter als
ich,
ja.
Und ich finde es den größten Scam und für mich die größte urbane Legende, dass Klaas der Junge ist und du der Alte. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Du wirkst für mich wie so, also nicht aussehenstechnisch, aber du bist so, du hast eher so den Look and Feel von einem 36-Jährigen. Wie gesagt, nicht, dass du jung aussiehst, sondern du wirkst wie jemand, der nicht alt werden kann.
Ja, vielen Dank. Wäre ja auch so schön gewesen. Ich komme langsam in das Alter, wo man sich überfreut, wenn Leute sagen, du siehst gar nicht aus wie 45. Dann hatte ich relativ zügig Geburtstag und nach dem Geburtstag bin ich dann auch sehr zügig auf Kur gewesen. Das ist auch so ein Altersding. Ich habe immer überlegt, wie erkläre ich denn Leuten, was ich da jetzt mache, also Freunden auch, dass ich da jetzt 10 Tage raus bin aus allem, weil es ja dann Detox nicht nur körperlich, sondern auch digital und alles war und mental auch. Und das war dann immer so, ich kann ja nicht sagen, ich bin auf Kur. Das klingt so, als wenn ich irgendwie 80 bin und nach Bad Kissingen verfrachtet werde, um da irgendwie
Kneipe. Die Luft ist so gut.
Bitte?
Ja, die Luft in Bad Kissingen ist so gut.
Das ist so schön da, aber das ist tatsächlich so ein bisschen mein Jahresanfang gewesen. Ich bin jetzt erst seit ein paar Tagen zurück. Ich war gestern auf der internationalen Süßwarenmesse. Vielleicht ist das was, worüber du mit mir reden möchtest. Leckerland ist ja auch eine Unternehmung, aber die internationale Süßwarenmesse, die größte Süßwarenmesse der Welt. Also alles das, was es an Süßigkeiten-Trends gibt, alles das, was es an Produkten jetzt schon gibt und auch sämtliche Länder. Da gibt es wirklich so Areale. Ich habe mich gestern dann verlaufen auf dem Weg zu einem Stand, zu dem ich gehörte. Also zu meinem eigenen, ich war im Jokoladestand.
Ich wollte gerade sagen, was du für ein Mystery-Teasing machst. Als ich dachte auch gerade, was für ein Quatsch
das jetzt versuche. Aber ich will das hier nicht so werblich, bla bla bla, sondern einfach nur, weil das so eine absurde Welt ist. Dann bin ich da durch den Spanien-Teil gelaufen. Und dann siehst du da halt so spanische süße Köstlichkeiten. Und ich muss jetzt nicht wieder anfangen, dass ich gerade eine Kur gemacht habe und dass die Hölle für mich ist, hungrig über so eine Messe zu laufen und 1000 Gerüche zu haben. Aber überall wirklich werfen sie dir die Süßigkeiten hinterher. Und es ist so faszinierend, weil es auch so eine ganz leise Messe ist. Kennst du so Messen? Ich kenne sonst ja nur die Gamescom, wo ich mit Klaas 1000 Mal gedreht habe. Da ist eine Lautstärke, da kannst du, wenn du da nach 2 Stunden raus bist, hörst du noch 3 Tage danach die Spiele in deinen Ohren und die Menschenmassen.
Immer nur einmal mehr auf
der
Venus. An
jedem Stand wird geschrien und weiß ich nicht was. Aber das ist so eine ganz ruhige, ganz entspannte Messe. Alles so, sage ich mal, ältere Damen und Herren, die dann da rumlaufen, die schon seit Ewigkeiten im Süßwaren-Game sind, Einkäuferinnen und Einkäufer.
Kann da auch normale Menschen hin? Also ist es auch eine Verbrauchermesse oder sind
das
nur eine
Fachmesse?
Das ist
tatsächlich eine reine, wie nennt man das? Fachmesse.
Ist denn der Durchschnittsfachbesucher einer Süßwarenmesse, also der Fachschokoladen, eine Schokoladenperson, eine hauptberufliche Schokoladenperson, sind das noch Nascher? Oder essen die so, wie Leute auf einer Weinmesse Wein trinken, nämlich probieren, ausspucken und abends dann vielleicht noch ein bisschen trinken?
Nee, also es ist schon eine Messe von Konsumenten. Also da wird richtig, das ist zwar eine Fachmesse, aber da wird sehr viel konsumiert. Weil natürlich es immer darum geht, gucken Sie mal hier, ne? Also jetzt mal doof gesagt, wenn wir da bei uns neue Produkte vorstellen, kannst du ja auch nicht sagen, hier ist der Topf, spucken Sie es wieder aus, weil das sieht bei Schokolade dann relativ schnell eklig aus. Aber da kannst du an jedem Stand stehen da irgendwie kleine Tellerchen mit Kleinigkeiten und mit große Teller mit großen Sachen. Philipp Hitschler war hier bei uns nebenan, der Hitschi, der hat da mit seinen sauren Zungen letztes Jahr irgendwie den kompletten Einzelhandel aufgeräumt hat und ein Superstar auch online geworden ist, was das angeht. Und dann kommst du da bei dem an den Stand und das ist so ein bisschen, als wenn du den Sat.1-Ball von innen betrittst. Das ist alles bunt und alles knallt. Was ist das Bild, was in deinen Kopf kommt, wenn du an Süßigkeiten denkst?
Ich habe mir gerade so die Willy Wonka-Welt ja vorgestellt.
Bunt.
So wie du es gerade beschreibst, diese Hitchler-Geschichte.
Ja, aber so ist wirklich die ganze Messe. Du betrittst,
ehrlich?
Du betrittst eine Tüte Haribo Colorado von innen. Es ist absurd. Das ist alles super bunt. Es ist so super farblich. Es ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das war so richtig, man ist da mit offenem Mund wie ein kleiner Junge durchgelaufen. Und nur, dass man den Mund dann zumachen musste, weil an jedem Stand wurde mit offenem Mund dran vorbeigeführt, hat jemand was reingeworfen. Aber du kannst alles haben. Es ist irre. Ich hab tütenweise Süßigkeiten mit nach Hause
gebracht. Ich hab noch eine Süßigkeitenfrage.
Ja, bitte.
Jede Fachbranche hat doch so eine Fachidiotensache. Also egal, in welche Branche du gehst, wenn du da tief einsteigst, merkst du, jede Branche nimmt sich selber wichtig. Darum geht's eigentlich. Und ich wollte fragen, ob das wie so eine Süßigkeiten-Fachmesse ist. Wird da so ganz ernsthaft über Look and Feel von Schokolade gesprochen oder sind das einfach nur gemütliche, leicht pummelige Menschen, die sagen, ich mag gern Schokolade? Also wird da auch gefachsimpelt?
Erschreckend wenig tatsächlich pummelige Menschen. Einfach ganz viele ganzen, also ich hätte auch gedacht, so dass wenn man da so zwei Tage auf der Messe ist, dass man so ein bisschen Benjamin Blümchen-mäßig durch die Tür kommt, wenn man dann da sich bewegt, aber gar nicht. Es ist eher so, ich finde es ja immer spannend, wenn man dann so Fachtermini lernt. Also wo man so
sag
richtig
mal
merkt.
Einen Fachterminus.
Ich habe gestern gab es dann so ein Fachgespräch, dem ich nur beiwohnte. Und da geht's, es gibt ja mal diese Aufsteller, diese Pappaufsteller, die dann irgendwie im Laden nochmal extra platziert werden, wo dann halt so Tafeln Schokolade drinstehen von uns. Und da geht es immer um die Fläche, die so ein Ding einnimmt. Weil je größer das ist, ja, also je größer die Fläche ist, desto mehr Umsatz muss so ein Teil auch generieren, weil das natürlich eine Fläche ist, die weggenommen wird, wo dann was steht, die zwar als nochmal extra Position aufgemacht wird, aber das muss sich ja auch lohnen. Also wenn das Ding riesig ist, und da ganz viel Ware drin ist, ich sag jetzt mal 500 Tafeln, dann ist das natürlich auch ein großes Invest von einem Markt, zu sagen, wir kaufen jetzt dieses Gestell und die 500 Tafeln und dementsprechend muss sich das aber auch drehen, also das muss ich abverkaufen in x Tagen, weil sonst ist das für uns keine wirtschaftliche Rechnung. Und da habe ich dann gestern gelernt, weil wir einen neuen Aufsteller haben, der etwas schmaler und kleiner ist, dass der halt schneller quasi sich abverkauft und für den Handel interessanter ist. Da habe ich dann gelernt, ich weiß nicht mehr, wie das Wort war, ich wollte es mir merken, scheiße. Aber das ist, pass auf, nein, aber das war da so, das ist ein, also jetzt bei dem zum Beispiel, das ist ja auch nur noch ein Viertel Stash. Und ich so, wait, was? Gibt's da für eine Einheit? Und dann hieß so, ja klar, Viertel, Achtel, Halb. Und ich so, verrückt. Und dann war es in irgendeinem Folgetermin, wo ich dann glänzen wollte, habe ich nämlich dann auch gesagt, so, na, und das Gute ist, wir haben jetzt ja auch den neuen Aufsteller und der Aufsteller ist halt nur ein Viertel Stash. Und alle guckten mich so an und ich wusste, ich habe irgendwas durcheinander gebracht. Stash ist es sicherlich nicht gewesen, ich weiß es aber nicht mehr, ich habe gestern schon immer Stash gesagt. Aber sowas lieb ich, wenn du dich dann in so eine neue Welt reinnörden kannst, wo Leute sich in so Wörtern unterhalten, wo es ein ganz normaler Satz gewesen ist und dann kommen da zwei Worte drin vor und diesen Satz kriegst du nicht zusammengesetzt. Inhaltlich, worum ging es denn hier gerade? Weil da zwei Fachtermini drin gewesen sind, wo du dir denkst, I don't fucking get it. Worüber haben wir jetzt hier gerade die letzte Viertelstunde gesprochen?
Aber das ist, finde ich, ein Prozess. Das erste Mal passiert einem das als Teenager, wenn man in einen Sportverein geht und einen Sport lernt, den man noch nicht kannte.
Genau
davor.
So.
Und dann merkt man so, die sagen dann so, das war aus. Und der Satz, der ist nicht unbekannt, aber der fühlt sich aus dem eigenen Mund so fremd an. Und
voll.
Dann muss man sich da so über ein paar Tage reinrobben. Und der Moment, in dem man das erste Mal sagt, das war aus. Und es fühlt sich nicht an, als wäre man ein Schauspieler, der gerade auf einem Tennisfeld spielt. Tennisspieler spielt, sondern man ist ein echter Mensch, der das wirklich sagt. In dem Moment ist man angekommen in dieser Blase und ich liebe diesen Prozess bis heute, wenn man das erste Mal ein Wort hört oder einen Satz und denkt so, ich bin hier noch ein Schauspieler, ich kann den gar nicht sagen. Und dann muss man so ganz langsam und sanft anfangen, so ein paar Vokabeln in den Wortschatz zu übernehmen.
Genau,
damit man,
so.
Man darf das nicht raw-doggen. Man muss
man darf es nicht raw-doggen, absolut richtig. Da haben wir es, da passt es perfekt, das Wort.
Danke.
Weil man auch alle wissen ja, man ist das Newbie, ja, und man kann da ja gar noch nicht so tief drin sein. Aber ich habe gestern zum Beispiel einen sehr guten Satz gelernt, den habe ich mehrfach angewandt. Und zwar:
Fassen Sie mich nicht an, Herr Winterscheid, lassen Sie mich in Ruhe.
Da war es immer. Irgendwer sagte gestern den Satz, weil ich habe dann natürlich auch allen da meine Kuh auf die Nase geschmiert oder wie man das nennt. Und habe gesagt so, ja, nee, ich kann das jetzt leider nicht probieren, weil ich komme hier gerade von Kuh, ich kann das jetzt noch nicht essen, ich muss erst 7 Tage hier wieder Aufbauarbeit leisten. Und dann waren immer alle von mir so, ja, ja, für uns ist das ja auch die Hölle. Man sagt ja immer, nach Weihnachten ist vor der ISM.
Wer kennt es nicht? Ein altes Sprichwort.
Ja, aber es war so gut, weil das war so ein richtiger Door-Opener für mich, weil Leute dann das Gefühl haben, so, er kennt's. Weißt du, aber das ist irgendwie so schön. Ich mag das, dass man dann in so eine neue Welt eintauchen kann, von der man keine Ahnung hat und man auf ganz neue Leute trifft, die ganz andere Interessen haben als alle Menschen, die einen umgeben und die so eine ganz andere Themenwelt in ihrem Alltag haben, die gar nicht mein Alltag ist. Und auf einmal merkt man, wie man aber so zusammenfindet und dann kommt nur mit so einem Satz, gucken sich alle so wissentlich am Tisch an und sagen,
ISM.
Er hat so recht. Und es war so gut. Ich hatte so, gestern hatte ich so ein richtig, das erste Mal so ein Zugehörigkeitsgefühl zur Süßwarenbranche. Es hat sich richtig gut angefühlt. Aber was war bei dir los? Ich habe noch gar nicht gehört, was bei dir alles passiert ist.
Ja, ich bin 30 geworden.
Das weiß ich. Hat das was mit dir gemacht?
Ja,
macht die 30
na,
was mit einem?
Also auf eine Art nicht und auf eine Art schon. Aber also ich kann mich natürlich nicht dagegen wehren, dass so ein neues Jahrzehnt sich halt anfühlt wie ein neues Jahrzehnt. Und ich schon auch merke, ich erwarte von Leuten, die eine 3 vorne haben, auch andere Sachen, also als von Leuten, die eine 2 vorne haben. Alles in meinen 20ern hat sich auch immer so ein bisschen augenzwinkern angefühlt. Ich dachte bei vielen
hat
Sachen...
Hat sich noch nicht so ernst angefühlt?
Ja, bei Sachen, die ich gemacht habe, dachte ich, Leute, ich bin 28, wir beruhigen uns alle mal wieder. Und ich langsam merke, dass dieses, wenn ich jetzt potenziell irgendwas Doofes anstellen würde oder zum Beispiel dieses Jahr wieder aus Versehen auf eine Influencer-Veranstaltung gehen würde von dem Guide Michelin und dann am Ende mich blamieren würde, weil ich da war. Da habe ich letztendlich, ich bin 29, mein Gott, solche Sachen macht man in seinen 20ern.
Hey, stay crazy. Mit 29 kann einem das noch passieren.
Und jetzt denke ich, nee, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und der Ernst des Lebens ist bei mir, und das ist die eigentliche News, besteht darin, dass ich nach, glaube ich, 7 oder 8 Jahren wieder angefangen habe, Auto zu fahren. Das ist jetzt erstmal, das wirkt jetzt erstmal antizyklisch.
Moment, aber das war mir gar nicht bewusst. Ich wusste, dass du meistens mit dem Taxi kamst. Das dachte ich, hat aber eher mit der Parkplatzsituation zu tun, wenn man sich irgendwie trifft, weil das ja auch in Berlin nicht so leicht ist, einen Parkplatz zu finden. Du bist gar kein Auto
gefahren. Ich komme auch oft mit der Bahn, Hallo, oder mit dem Fahrrad. Es ist jetzt nicht so, als würden wir immer nur Taxi fahren.
Nein, natürlich nicht.
Ich tramp auch mal.
Ja.
Ja, also ich will jetzt keine Werbung fürs Autofahren machen. Es gibt nur einfach Sachen, die macht man im Auto. Das ist vielleicht ein Schocker für Leute, die sich auf der Straße festkleben, aber natürlich braucht man in gewissen Situationen ein Auto. Ob man jetzt selber fährt oder nicht, ist erstmal egal. Ich glaube, das ist ein Frauenphänomen. Ich wäre da mal wirklich sehr gespannt zu hören, was die Sunset Club Leute dazu sagen, ob es da wirklich eine Geschlechtertendenz gibt. Meiner Wahrnehmung nach gibt es...
Autofahren?
Irgendwann aufhören, Auto zu fahren.
Ah, okay.
Und zwar machen das... Also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und wenn Leute sagen, das ist völliger Quatsch, hat nichts mit Männern und Frauen zu tun, bin ich die Erste, die sagt, okay. Ich habe den Eindruck, dass Frauen, wenn sie mit einem Mann zusammenkommen, der Auto fährt, eher aufhören, Auto zu fahren. Und es gibt ja auch dieses Phänomen, dass wenn ein Ehepaar sehr lange verheiratet war und der Mann irgendwann stirbt, dass die Frau seit 25, 30 Jahren kein Auto mehr gefahren ist, weil der Mann immer fährt. Und wenn man in eine Stadt zieht, dass wenn man von einer kleinen Stadt in eine große Stadt zieht, dass man dann aufhört, Auto zu fahren. Weil man Angst hat vor dem großen Stadtverkehr, man hat Angst davor, Parkplätze zu finden. Und das ist so eine Sache, die, das ist wie eine Lawine, das wird immer schlimmer. Weil wenn man 2 Jahre kein Auto gefahren ist, dann ist es viel leichter, 3 Jahre kein Auto zu fahren, als sich wieder ins Auto zu setzen. Und man hat dann auf einmal eine riesige, komischerweise wirklich eine Angst davor. Und ich bin früher richtig viel Auto gefahren und auch gut Auto gefahren. Und ich habe wirklich 7 oder 8 Jahre vielleicht einmal in einem Auto gesessen und habe mir natürlich dadurch das Leben total schwer gemacht. Und das ist jetzt, das klingt so banal, aber für mich war das wirklich ein großes Ding, keine Angst mehr davor zu haben, Auto zu fahren. Und Joko, was soll ich dir sagen? Ich liebe es. Ich bin jetzt eine Person, ich nehme so meinen kleinen zuckerfreien Energy Drink, setze mich in so ein Mietauto in der Stadt, mache dann die Scheiben schön runter, höre Beyoncé und stehe an der Ampel, extrem lässig, habe natürlich eine Hand am Lenkrad, klar, ich meine, warum soll ich, also Fahrsicherheit, my ass.
Aber hast du den Arm auch so raushängen?
Das noch nicht, dafür ist es mir noch zu kalt. Ich mache auch die Fenster wieder hoch relativ schnell, weil ich merke, es zieht noch ganz schön. Und dann fahre ich ein bisschen durch die Gegend. Ich habe sogar letztens geguckt, ob ich mal vielleicht durch ein Drive-In fahren soll bei einer Fastfood-Kette.
Wie hast du es dann gemacht? Hast du außen geparkt und bist es mal abgegangen und so wissen, wie es aussieht? Oder wie macht man das? Ich habe wirklich keine Vorstellung, wie wenn man so lange kein Auto gefahren ist. Das ist für mich unvorstellbar.
Ja, ich habe mich einfach irgendwann reingesetzt und bin gefahren und habe aber mir eine Strecke gesucht.
Aber hast du da schon tagelang vorher, bist du damit... wie man so schön sagt, schwanger mitgegangen und hast dann gedacht, so, ach, ich muss das irgendwie mal ausprobieren und dann war es so, du kamst morgens raus und da stand ein Share-Auto vor deiner Tür und du dachtest dir, komm, scheiße, jetzt mach ich's einfach.
Ich bin Monate habe ich darüber nachgedacht, ob ich es schaffe. Und
wirklich?
Was mich radikalisiert hat, ist, dass ich zum Geburtstag von zwei Freunden von mir so
ein Ferrari geschenkt bekommen habe.
Und habe ich gesagt, ich habe schon drei Ferrari, was soll ich damit? Und dann habe ich gesagt, stell sie zu dem Porsche. Ich weiß nicht, ich fahre kein Auto, lasst mich in Ruhe damit.
Ja.
Nein, ich habe einen Wochenendtrip mit einem Auto von, also die haben mich mit einem Auto abgeholt und dann sind wir durch die Gegend gefahren am Wochenende. Und die haben gesagt, fahr doch auch mal, du, hier ist so eine schöne Strecke, fahr doch auch mal. Ich war so, auf gar keinen Fall fahre ich hier. Und ich habe mich das ganze Wochenende so schämt, dass ich mit diesem schönen Auto, dieser schönen Strecke nicht einmal gefahren bin, dass ich dachte, ich muss jetzt wieder anfangen, Auto zu fahren. Und deswegen sage ich, ich will keine Werbung machen für Autofahren. Wir müssen alle weniger Auto fahren. Wir müssen mehr mit der Bahn fahren und wir müssen mehr mit öffentlichem Personennahverkehr
fahren.
Zumindest
innerstädtisch. Ich finde immer, wenn es um Distanzen geht, finde ich, ist ein Auto total legitim.
Absolut. Und es gibt eben auch Situationen, da kommt man um Auto nicht rum. Und da war ich auch schon immer die Erste, die jedem, der gesagt hat, keine Autos mehr produzieren. Leute, das geht nicht. Leute auf dem Land, Menschen, die Handwerker sind,
genau.
Menschen, die was transportieren müssen, Kinder haben,
das
Schichtarbeiter.
Meine ich mit
Distanzen. Die brauchen einfach ein Auto.
Sinnvolle Wege machen total Sinn mit dem Auto. Aber innerhalb der Stadt bin ich da voll bei dir.
Und ich freue mich über jede Strecke, wo ich gerade denke, ja, da brauche ich ein Auto. Oder wenn ich was transportieren muss. Ich habe jetzt schon mehrmals versucht, einfach Leuten, Freunden von mir aufzuschwatzen, dass ich was transportiere für die. Ich habe letztens so eine große Kiste mit exotischen Früchten von Kreuzberg nach Prenzlauer Berg transportiert, weil ich dachte, da brauche ich ein Auto für.
Ey, weißt du, was du mir bringen könntest?
Ja.
Bei Jonathan unten im Café, das Sofa, was da steht, ne?
Ja.
Das ist mein Zirkus Halligalli-Sofa.
Ehrlich?
Und ich habe keine Devotionalien aus der Zirkus Halligalli-Zeit. Klaas hat, glaube ich, noch seinen Tisch und alles. Ich hab das immer irgendwie, das stand immer bei mir im Büro.
Ja.
Jetzt habe ich ja kein Büro mehr, jetzt steht es in der Cafeteria. Irgendwann wird wahrscheinlich der Sperrmüll kommen, wenn das da schick gemacht wird. Und keiner hat mehr auf dem Schirm, dass das mein Zirkus Halligalli-Sofa ist. Aber ich hätte es so gern zu Hause. Und eigentlich ist der Deal auch mit allen, dass das irgendwann mal zu mir nach Hause kann. Vielleicht kannst du mir das runterfahren.
Oh, da müssten wir aber eine Folge draus machen.
Wie wir das abholen und alles.
Nee, ich meine, ich würde ja, also dann müssten wir mit dem Mikro, dann schleppen wir das ins Auto, dann fahren wir da hin und dann ist die große Zusammenkunft bei dir in München.
Das wäre schön.
Und dann sage ich nur Barzahlung 750 Euro.
Zahlen Sie bar oder mit Karte?
Oh, ja, ich möchte nämlich jetzt auch mal so einen Trip machen. Ich möchte vor allem, also ich merke, Autofahren hat bei mir viel mit Essen zu tun. Also wenn ich denke, ich fahre nach München mit dem Auto...
Das ist absolut auch der erste Gedanke, den ich habe, wenn
ich
ins Auto fahre.
Ich gehe das durch.
Oh, ich muss heute nach Österreich fahren. Da, wo könnte ich denn da essen?
Ich gehe das durch und denke, aha, Berlin-München, das ist eine Strecke, da kann man zwei Pausen machen.
Ja, zwei Nächte oder zwei Stopps?
Genau, drei Wochen. Ich mache drei Wochen jedes Hotel. Nein, zweimal kurzen Stopp, Füße vertreten, Beine vertreten, Kaffee kaufen. Und bei zwei Stopps kann man ja schon einen Snack und eine Hauptmahlzeit unterbringen.
Mhm.
Und es gibt so gewisse Lebensmittel, die würde ich mir in der Stadt nicht kaufen, aber an der Raste ist das eine völlig legitime Mahlzeit.
Ich weiß, was du meinst. Die ekelhafte
und
Wurst aus
genau,
diesem Glas.
Genau, so eine Bockwurst aus diesen Gläsern, wo man auch nicht weiß, wie viele
Aber ich weiß total, was du meinst.
Wie viele
wenn man
Schaltjahre
davor steht, denkt man sich so,
ist.
Die brauche ich jetzt.
Und ich möchte einmal eine Beefy Carazza, die Taschenpizza. Isst man nie, warum sollte man jemals eine Beefy Carazza essen?
Habe ich noch nie gegessen.
Und dann möchte ich dir mit einem Red Bull zuckerfrei. Und dann ist der erste Snack. Und die Hauptmahlzeit, die müsste dann schon, also entweder natürlich ein fieser Burger von einer fiesen Fastfood-Kette oder eben so eine Bockwurst. Diese Bockwurst aus diesem Wurstwasser-Container mit einem Senf. Und das ist für mich Autofahren gerade. Viel Sachen fressen, die man sonst nicht fressen würde.
Ich kann mich an eine Zeit erinnern, als ich noch in Hamburg gewohnt habe, in der WG, da sind wir öfter mal an die See gefahren am Wochenende im Sommer, wenn es schön war. Und dann war immer der erste Stopp bei uns um die Ecke, war eine Shell-Tanke. Und dann sind wir immer da ran und dann haben wir uns eine Flasche OSC gekauft. Und drei so exquiser Käsekuchen. Das war unser Proviant. Und es ist wirklich, kennst du diese fertigen Käsekuchen? Die sind ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die hab ich
habe die ewig schon nicht mehr gesehen. Aber
schon nicht mehr gesehen. Aber die waren der Shit. Die waren so lecker. Das war richtig. Deswegen, ich habe gerade so belächelt, dass du da so an Essen denkst. Aber jetzt habe ich mir gerade eingefallen, dass man so richtig, wenn du in München lebst und nach Österreich fährst, ist zum Beispiel der Dinsler. Das ist so auf halbem Weg nach Österreich. Es ist so eine riesen Raststätte mit einer Kaffeerösterei. Und da gibt es wirklich einen hervorragenden Kaffee. Wahnsinnig gute Paninis und all sowas. Also das ist eher so ein High-End-Ding, wo man absteigt, wenn man nach Österreich zum Skifahren fährt. Aber da ist wirklich, da findest du teilweise keinen Parkplatz. So voll ist der Parkplatz, weil das einfach eine Institution ist. Wenn du und für mich macht es immer keinen Sinn. Du bist 40 Minuten, du fährst anderthalb, zwei Stunden nach Österreich oder manchmal auch zweieinhalb Stunden nach Österreich. Und nach 40 Minuten machst du eine Pause. Die dauert eine Stunde, weil du da richtig was isst, weil du da richtig was trinkst. Und ich sag mir so, es macht keinen
überhaupt
Sinn,
nicht
hier rauszufahren. Wir sind gerade aus der Stadt raus und kurz hinter der Stadtgrenze kommt dieses riesen Kaffeehaus da. Es ist ja, da gibt's den besten Kaffee wahrscheinlich weit und breit von allen Tankstellen. Das liebe ich auch in Italien. Wenn du in Italien Auto fährst, oh Gott,
Autogrill.
Bei mir geht gerade eine komplette Geschichte für dich auf, was du für Urlaube erleben wirst. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, komm nach München. Wenn du mir das Sofa runterbringst, geben wir den Wagen, den Lieferwagen geben wir ab.
Ich werde mir schön schicken SUV mieten. Autos.
Und dann
darf ich in deinen Fuhrpark und werde es aussuchen.
Dann fährst du weiter nach Italien und ich schwöre dir, es gibt nichts Geileres, als in Italien auf der Autobahn am Autogrill rechts rauszufahren. Die machen einen besseren Kaffee als manche Mitte-Cafés, die für sich schwören würden, dass sie der geilste Kaffeeladen in Berlin
Da würde
sind.
Jakob Lund einen Schlaganfall bekommen, wenn er da
würde. Nein, mit Jakob Lund bin ich schon nach Italien gefahren. Wir sind von München in die Toskana. Was normalerweise 6-7 Stunden dauerte, hat an dem Tag 12 Stunden gedauert. Das war die absolute Hölle. Und wir sind wirklich an jeder zweiten Raststätte raus für einen geilen Kaffee.
Ja, warum hat das so 12 Stunden gedauert?
Nee, das hatte andere Gründe. Da war einfach ein Katastrophe. Es war wirklich, wir waren fix und alle. Und dann sind wir abends im Hotel angekommen und dann, Jakob ist ja so jemand, den muss man dann überraschen, damit er wieder gute Laune hat. Wir sind mit zwei Autos gefahren, weil wir sehr viele Leute auch waren und hatten sehr viel Gepäck. Und dann haben Jakob und ich uns Walkie-Talkies organisiert, dass wir uns während der Fahrt unterhalten können.
Ja. Nein, das ist nicht euer Ernst.
Ja, voll. Ich hab's geliebt. Das war so richtig. Ja, aber dann war das Ding, dass ich gedacht habe, okay, das war jetzt so ein beschissener Tag. Wir sind 12 Stunden in die Toskana gefahren. Es waren 6 Stunden angesetzt. Hat alles doppelt so lange gedauert. Nerven lagen blank. Jakob hatte eine halbe Stunde keinen Bock mehr zu funken. Dann habe ich im Hotel angerufen, so 20 Minuten bevor wir da waren. Meinte so, hi, Winterscheid, ich komme gleich mit dem Herrn Lund an. Und wir hatten eine relativ beschissene Anreise, wie Sie vielleicht merken. Wir wollten ja schon irgendwie 15 Uhr da sein. Jetzt ist 21 Uhr. Könnten wir einen Espresso Martini haben? Wenn wir ankommen, quasi beim Einchecken. Pass auf, wir kommen an. Was steht auf dem Tresen, da wo man eincheckt? Ein Espresso und ein Martini. Und Jakob ist ausgerastet. Was ist das? Wissen die nicht, was ein Espresso Martini ist? Er wusste 3 Minuten vorher gar nicht, dass es diese Überraschung gibt. Und dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid, das hat er vercheckt. Das sollte ein Espresso Martini sein.
Aber es kotzt mich an.
Wir haben uns kaputt gelacht danach. Es war so gut. Es war ein richtiges Highlight. Abends hat er dann verstanden, was es ist. Und da haben wir dem Barkeeper nochmal erklärt, was wir meinten. Also, sorry, bei mir kam nur ein Espresso und ein Martini. Aber sowas, oh Gott, da gehen bei mir gerade 1000 Momente meines Lebens auf, was du jetzt für eine tolle Zeit haben wirst.
Also ich habe in meinem Umfeld, also jetzt so Berliner Menschen, die lange schon in Berlin wohnen, so viele Leute, die kein Auto mehr fahren. Und ich nicht sage, fahrt mehr Auto, sondern nur die Sachen, die ihr gerade nicht mehr macht, weil ihr wirklich Angst davor habt, Auto zu fahren. Es lohnt sich für mich jetzt schon so sehr, diese Welt aufzumachen. Wirklich Urlaube. Es gibt einfach Urlaube oder es gibt Orte, für die kamen bisher für mich gar nicht in Frage, die in Betracht zu ziehen. Und ich rede hier auch wirklich von Sachen außerhalb von Berlin, wo man mal hinfahren könnte. Ausflugsorte, Schloss Potsd, also, da kommt man immer irgendwie hin, aber halt nicht wirklich gut. Und es dauert lange und es ist umständlich. Und die Infrastruktur in Deutschland leider, was Personennahverkehr angeht, ist eben auch so marode in vielen Bereichen, dass man eben nicht weiß, der Bus kommt wirklich alle 20 Minuten. Und ich fange gerade erst an, festzustellen, wie viele Sachen ich nicht gemacht habe, weil ich mich dann nicht getraut habe, im Auto hinzufahren. Und man lernt auch nochmal Leute anders kennen, wenn man auch Auto fährt. Also zum Beispiel, was ich wahnsinnig rührend finde, und das ist eine Sache, die wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht jetzt mit dem Auto fahren würde. Am Kudamm in Berlin, da wo das berühmte, gerade insolvenzanmeldende KDW steht. Da fahren natürlich, weil Berliner Westen, Charlottenburg, sehr reiches Viertel, da fahren wahnsinnig viele unglaublich teure Autos. Also nicht nur teuer, sondern auch aufwendig, Sondereditionen, Sonderlackierungen. Das ist so der Ort.
Besonders hässlich.
Besonders hässlich, aber vor allem eben teuer. Und die Leute wollen zeigen, guck mal, ich habe auch Geld. Und ich habe auch Geld und diese Lackierung kostet 8.000.
Aber ich habe keinen Geschmack.
Genau, ich habe keinen Geschmack, aber ich habe viel, viel Geld. Das ist Charlottenburg.
Aber ich habe keinen Geschmack, aber ich habe sehr viel Geld.
Was ich saurührend finde, ist am Kudamm, und ich weiß nicht, seit wann das ist, stehen, wenn man zu den richtigen Uhrzeiten vorbeifährt, so Jungs. So
mit der Kamera.
14 bis 18, würde ich sagen. Und die fotografieren einfach Autos. Und das finde ich eine der rührendsten Sachen, die ich seit Jahren gesehen habe. Und ich bin da mit meinem schrabbeligen Miles, das wirklich niemand fotografieren möchte, war ich auf einer Linksabbiegerspur. Und links neben mir, also ich habe dann den Blick der Jungs blockiert auf so ein, ich glaube, es war irgend so eine krasse G-Klasse mit Sonderlackierung. Und ich wusste, die wollen da unbedingt Fotos von machen. Und ich habe wirklich noch nie in meinem Erwachsenenleben versucht, so schnell von einem Platz wegzukommen, weil ich hätte, hoffentlich kriegen die doch ein Foto von dieser krassen G-Klasse, weil sonst sind die bestimmt traurig. Und
ich hätte es geil gefunden, wenn die Geschichte so endet, und dann wollte ich zurückfahren, damit ich das Auto frei mache und habe meinen ersten Unfall gebaut.
Und dann habe ich GTA 5 nachgespielt. Und jetzt habe ich, seit ich wieder Auto fahre, diesen Traum, ich möchte irgendwann mir so ein krasses Auto leihen. Und zwar auch nur, ich möchte da einsteigen am Anfang des Kudamms und möchte sofort wieder aussteigen am Ende des Kudamms, weil das macht mein emotionales Level, glaube ich, oder mein Angstlevel noch nicht mit. Ich möchte mal in so ein krasses Auto steigen und zu einer Uhrzeit, wenn diese Kids da sind, und möchte in so einem krassen Auto rumfahren.
Aber das müssen wir doch hinkriegen.
Und von denen fotografiert werden. Und am liebsten hätte ich, dass du dabei bist, weil das hat mich so glücklich gemacht, weil nie finde ich Teenager-Jungs niedlicher, als wenn die sich einfach aufrichtig, authentisch begeistern für etwas. Und das ist so süß, dass sie da hinreisen, sich da hinstellen, und es ist ja auch irgendwie echt noch kalt im Moment, und die hängen dann zu viert, fünft rum und machen Fotos von Autos. Ist das nicht die niedlichste Sache aller Zeiten? Ich find's so fucking rührend.
Es ist vor allen Dingen, finde ich das so besonders, weil da hat sich ja auch eine Menge jetzt, du weißt, ich bin 45, zu meiner Jugend verändert. Die sind ja alle auch kameratechnisch, die sind in der Maximilianstraße, stehen die auch immer.
Ehrlich?
Weil
Maximilianstraße ist, einfach?
Maximilianstraße ist ja sogar noch, sag ich mal, das Paradies für die, weil die Maximilianstraße ist ja eine Sackgasse. Die endet hinten. Du musst, das ist ein Wendehammer, und dann musst du wieder zurückfahren. Das heißt, all die, ich sag mal, Münchner und noch viel mehr Umlandskennzeichen, die du dann da siehst, die halt genau wie du gerade diese Autos beschreibst, ebenfalls dieses Auto besitzen, fahren einfach nur, um einmal kurz zu sagen, ach, wir waren heute in München und sind über die Maxi gefahren, fahren halt rein. Das heißt, die Jungs stehen vorne an der Ampel beim Reinfahren und die stehen auf der anderen Seite, wenn sie wieder rausfahren. Das heißt, die bekommen ein fahrendes Bild und meistens dann auch ein stehendes Bild, wenn sie dann da stehen. Aber das kenne ich von hier genauso. Aber ich wollte gerade sagen, es muss doch möglich sein, dass wir dir ein solches Auto organisiert bekommen über einen unserer geilen Pfeile da draußen, der vielleicht in Berlin lebt und ein solches Auto besitzt und sagt so, also für ein kleines
Snippet. Ich glaube, Klaas hört den Podcast nicht. Ich finde,
Klaas. Also, doch, Klaas könntest du sicherlich auch fragen, aber das müssen wir hinkriegen. Den Traum würde ich dir gerne erfüllen, und wenn ich so ein Auto kaufen muss.
Okay. Dann. Und damit transportiere ich dann auf der Rückbank das Sofa für dich nach München.
Nein, du musst
das
fahren.
So. Ja, klar.
Du, wenn ich denke an sowas wie Ferrari oder Lamborghini oder irgendwas, Pagani Zonda, so richtig ausgefallene Sachen, wo Leuten die Kinnlade runterknallt mit 1000 PS, Bugatti Veyron oder Chiron oder wie sie alle heißen. Das wäre schon Wahnsinn. Wenn du da drin sitzt, das wäre wahr. Also das, irgendein geiler Pfeil da draußen kennt doch, also wenn ihr selber nicht so ein Auto habt, in Berlin lebend, das ist wichtig, oder ihr kommt nach Berlin dafür, dann habt ihr vielleicht Freunde, die so ein Auto haben, in Berlin lebend, oder die das da hinbringen können. Wir würden euch gerne am Kudamm treffen.
Ich muss aber auch noch einmal klarstellen, das ist mir wichtig, ich kann dieser Art von Auto nichts abgewinnen, und ich finde auch nicht, dass es erstrebenswert ist, so ein Auto zu haben. Ich fand es einfach nur süß, dass diese Jungs da stehen, und ich würde denen gerne eine Freude machen. Also für mich, ich muss mich nicht in so ein Auto setzen. Ich komme da auch, glaube ich, nicht mehr raus. Die sind so tief. aggressiv, dass ich mich dann so hochziehen muss, sehr würdelos.
Aber ich fände es total schön, weil dann gäbe es so ein Bild von dir, weil die fotografieren ja auch durch die Windschutzscheibe. Man sieht dich ja dann da drin sitzen.
Und dann werde ich endlich gecancelt auf Twitter.
So freundlich winkst. Und dann würden wir an dem Tag auch, da gibt es ja sicherlich auch so Foren, wo diese Jungs sich absprechen, wann sie sich wo treffen, dann würden wir an dem Tag es sicherlich auch möglich machen, dass möglichst viele von den Jungs dann da sein können, weil wir garantieren können, dass dieses eine Auto dann da auftaucht.
Großer
das finde ich schön. Das finde ich eine sehr schön. Das finde ich fast eine romantische Geschichte, weil das wollte ich eben sagen. Die sind heute viel viel besser ausgestattet, was die Technik angeht, also was die Möglichkeiten des Fotografierens angeht. Aber dass die, glaube ich, auch aufgrund dessen, weil in der Generation ja auch, finde ich, ein Auto einen ganz anderen Stellenwert vielleicht hat als noch bei uns. Also so wie du es ja gerade selber sagst, die wachsen ja selber in Familien auf, wo aufgrund dessen, dass sie wahrscheinlich in der Stadt leben, gar nicht notwendigerweise ein Auto existiert. Aus dem einfachen Grund, weil Menschen in der Stadt sich halt anders fortbewegen, Gott sei Dank mittlerweile.
Und vor allem gerade auch keine schönen, also man hat vielleicht auf dem Land noch ein Hobbyauto, aber in der Stadt hat man halt ein Auto, das kleines und praktisch und Stauraum. Genau. Und man hat jetzt nicht, also das haben ja eben diese 14 Leute in Charlottenburg, die angeben wollen und nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Aber ansonsten hat man ja eher zweckmäßige Autos.
Richtig. Und dann kommen die Jungs da hinzu und denken sich so, die zweckmäßigen Autos kennen wir ja, aber die besonderen Autos sehen wir nur am Kudamm, und dass die sich dann die Zeit dafür auch nehmen, das finde ich gut. Ist besser, als wenn sie im Girlie rumhängen und sich Heroin spritzen.
Findest du? Ja. Ich finde, es ist also
nur ein Gefühl.
Finde ich Hot Take von dir. Also was du sagen willst, ist, dass du findest, dass die Jugendlichen sich kein Heroin spritzen sollen.
Lieber sollen sie sich an einen Kudamm stellen und Fotos machen, das fände ich besser.
Aber warum kann nicht beides gehen? Menschen können doch auch...
Nee, weil ich finde, also entweder bist du richtig auf Heroin oder du bist richtig auf dem Fototrip. Ich finde, du kannst nicht beides machen.
Das stimmt.
Da muss man sich schon, also Fokus. Fokus auf Failure.
Wer es auf Heroin noch schafft, an einen Kudamm zu fahren und Autos zu fotografieren, nimmt Heroin auch nicht ernst genug. So als Lifestyle. Warum? Es ist immer so, wenn du eröffnest so einen Pfad für einen problematischen Witz, und obwohl du ihn eröffnest, stapfe ich bis zum Ende durch, und ich bin am Ende diejenige, die den Trug voll Scheiße im Internet nach Hause nimmt.
Ich habe aber auch gedacht, die Tür war doch schon wieder zu. Warum hast du sie noch mal eingetreten?
Ich freue mich immer so,
ja,
wenn du...
Ja klar, da kann man jetzt noch 3 Minuten drüber reden, aber sollten wir nicht.
Was ist deine Lieblingsdroge? Naja, ich hätte noch zum Abschluss eine Kleinigkeit.
Bitte.
Wir haben nämlich eine ganz tolle Zuschrift bekommen von Lea. Lea ist Clubmitglied. Und Lea bezieht sich auf, also ich lese einfach vor. Hallo Sophie, ich höre seit einiger Zeit fleißig den Podcast von Joko und dir und liebe auch die Rubrik Girl Math sehr. Nach etlicher Zeit auf TikTok bin ich jetzt über Egg Math gestolpert und dachte, das ist Wissen, das dir mitgeteilt werden sollte. Dabei geht es darum, dass wir Eier in verschiedenen Zubereitungen zu verschiedenen Mengen essen können, beziehungsweise dass gesellschaftlich dann noch so akzeptiert wird. Zum Beispiel, hartgekochte Eier essen wir ein, maximal zwei, dann sind wir angewidert oder werden komisch angeguckt. Omelette kann man sich gerne 4 Eier reinpfeifen, ist kein Problem. Rührei gehen auch locker 3. Poached Eggs, 1 oder 2, das ist schon fast zu viel. Und Eier, die in irgendwas drin sind als Zutat, Torte, Kekse, hinterfragt keiner, und dann gehen auch mal ohne Probleme 8. Und ich habe selten was Einleuchtenderes gehört und möchte gerne wissen, was dein Eggmath ist, weil ich das zu 100% unterschreiben kann, was Lea da schreibt.
Absolut, das ist aber faszinierend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Wie viele hartgekochte Eier würdest du maximal essen, bevor du dich eklig fühlst? Tolerieren.
Bei anderen tolerieren und essen. Beim dritten würde ich tatsächlich auch komisch gucken.
Andererseits, wenn der ein Rührei rausholt und das ist aus 3 Eiern, würde ich sagen,
ja, ist total easy. Verrückt. Ich sage sogar extra immer, ich hätte gerne ein Omelett mit 3 Eiern. Also ich brauche sogar, beim Omelett brauche ich 3 Eier.
Und Spiegeleier genauso. Spiegeleier finde ich auch, alles über 2 finde ich maßlos und ekelerregend und US-amerikanisch.
Ja. Verrückt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine wahnsinnig gute Beobachtung. Und aber auch, ich finde die Kuchensituation so bizarr, weil es ja teilweise wirklich dann 6 Eierkuchen, da heißt ja nicht 6 Eierkuchen, weil da ein Ei drin ist.
Und diese ganzen Proteinrezepte, wenn da noch irgendwelche Eier für die Nährwerte reingeballert werden, ist auch völlig egal, wie viele das sind. Man ballert.
Vollkommen
richtig.
Und meine
These dazu wäre, dass Eier eigentlich auch ein bisschen eklig sind. Hast du nicht manchmal den Moment, wenn du Eier isst, wo dir sehr klar wird, dass du gerade ein Ei isst? Von einem Huhn.
Kannst du mir einen Gefallen tun?
Ja.
Können wir jetzt nicht noch die Eier kaputt machen? Also A, Essen ist eh gerade...
Ja, ich will nicht noch die Eier...
Machen wir nicht die Eier kaputt.
Okay.
Nein, also wenn, muss ich sagen, also ich mag, gekochte Eier mag ich nicht. Das ist mir, also so ein, wie heißt das, 7-Minuten-Ei ist, glaube ich, wenn das noch so leicht weich ist, dann ist okay, ne? Aber ist nicht mein Favorite. Wenn überhaupt, wäre ich eher so ein Poached Egg-Typ, weil ich mag das, wenn du das dann zerschneidest und dann fließt es raus und dann hast du da irgendwie, mit dem Brot kannst du dann quasi noch das Eigelb auftunken. und Omelette ist dann eher meins. Aber während wir drüber reden, wird mir richtig schlecht.
Okay, dann wechseln wir das Thema. Oder ich wollte das nur reinbringen, weil ich
aber das ist, ich finde die Beobachtung so unfassbar scharf. Das überfordert mich gerade richtig doll.
Ist mir noch nie aufgefallen, weil ich auch sättigungsgefühlsmäßig, ich könnte gar nicht vier Eier, hartgekochte Eier essen.
Nee.
Aber ein Omelette mit vier Eiern, easy. Und danach gibt es irgendwie noch ein Brot.
Ja, wobei easy auch nicht, glaube ich. Ne? Wenn du dann da irgendwie noch, ich habe immer noch was machst du in deinem Omelette? Machst du nur
Dönerfleisch, Tzatziki, Gurken. Und ein bisschen Jokolade, Typ 5 drüber.
Ich lieb's, wenn es mich wirklich interessiert und du jetzt so einen Blödsinn antwortest.
Naja, was soll ich da reinmachen? Ei, halt.
Ich mach dann Spinat rein, Pilze und Käse.
Ja, okay, Entschuldigung, dass ich halt 30
dass
Kilo
ich
mein Leben nicht
mit Döner esse.
Stell dir vor, man würde Leute zum Frühstück einladen. Es gibt einfach so eine Döner-Ei-Pfanne. Das Essen hat meine Mutter früher immer gemacht. Herrlich. Eine klassische passmannsche Döner-Ei-Pfanne.
Eine Döner-Ei-Pfanne.
Oh, jetzt habe ich Lust auf Döner.
Oh, beim Döner hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ich muss noch 4 Tage dann kann ich wieder loslegen.
Also du darfst jetzt auch einfach nicht essen, weil du eine Zeit lang nicht gegessen hast, oder was ist das für eine Logik?
Ja, ich würde jetzt meinen Körper komplett überfordern.
Gut.
Also es gibt viele Menschen, die gesagt haben, ey, ich habe das auch gehabt und dann bin ich hier rausgefahren und dann bin ich an die erste Raste ran und habe mir so einen Dirty Burger geholt. Aber die Magenkrämpfe willst du nicht haben. Dein Körper kann es nicht, weil der war halt 10 Tage, 14 Tage jetzt nur auf, doof gesagt, Süppchen, ein bisschen Brötchen, ein bisschen Kartoffelchen und dann, der haushaltet anders. Und wenn dann so richtig fette Nahrung da reinkommt, dann kann er das nicht, das kriegt er nicht hin.
Ja, also man sieht es mir auch an, aber ich bin definitiv Antifasten. Wenn ich jemals anfange zu fasten, weißt du, dass ich in einem Kult bin.
Ich würde es dir nochmal schmackhaft machen. Wenn du so 5-6 Tage mal deine Geschmacksnerven nur mit Brühe, einem Toast und einer Kartoffel irgendwie getriggert hast und dann isst du auf einmal frisch gedünstetes Gemüse, deine Synapsen explodieren. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe mir, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ich habe mir ein Knäckebrot gemacht. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal mit dem Knäckebrot gegessen habe. Ein Knäckebrot mit Hüttenkäse. Mm. Ey, ich war im Himmel.
Das ist beefige Ratze.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich danach zu Jan Hartwig gefahren wäre.
Das zum Beispiel würde ich jetzt als Außenstehende zum Thema Fasten sagen, naja klar, wenn du halt Leute so lange aushungerst und nichts essen lässt, dann finden die halt Essen besser als davor. Also ich bin einfach
meine
Synapsen
ja nicht nur
sind anspruchsvoller einfach.
Nein, das ist ja nicht nur das, aber guck mal, ein Knäckebrot mit Hüttenkäse ist ja jetzt nicht the epidome of culinary. Ja, das ist ja wirklich einfach ein Knäckebrot mit Hüttenkäse. Da könntest du mich an einem normalen Tag mit jagen, wirklich. Du würdest mich nicht da reinbeißen sehen, weil es mich langweilen würde geschmacklich. Es ist aber so, dass du deine ganzen Sinne, deine Geschmacksnerven, alles, deine Geruchsnerven, alles ist so gereinigt, weil du entgiftet hast, dass du auch sensorisch, du schmeckst es, du hast auf einmal so, ich will jetzt nicht zu sehr abdriften, aber eine Textur von einem Hüttenkäse.
Ich merke gerade, dass ich dich bei dem Thema zu ernst genommen habe. Ich möchte mich da bei den Zanzelclub-HörerInnen auch,
okay,
Achtung,
gut.
Ralf, Entschuldigung, ich habe gegendert, entschuldigen, weil ich merke, wenn man dich zu ernst nimmt bei so einem Thema, dann fängst du an, über die Textur von Hüttenkäse zu sprechen. Das ist meine Schuld, das hätte ich wissen müssen. Und ganz viel Erfolg bei deinem Fasten. Und wir können ja einfach nochmal privat sprechen darüber, wenn keine Zuhörer sind, weil es ist zu spannend.
Finde ich okay, ich leg jetzt auf.
Okay, ich komme jetzt auch in den Tunnel rein, weil ich bin im Auto. Ich podcast in Zukunft aus dem Auto. So ein Blinkergeräusch im Hintergrund.
Ja, du, vielleicht finden wir noch jemanden, der dir dann so ein Podcast-Mobil stellt. Die bei OMR, die haben so Podcast-Mobile. Vielleicht sollten wir zu OMR wechseln.
Ich möchte ein Podcast-Auto zur Verfügung gestellt bekommen, indem ich durch die Gegend fahre und wiu, wiu, wiu mache. Ich mache mein eigenes Blaulicht.
Ich höre dich nicht mehr. Ich glaube, du bist jetzt im Tunnel. Tschüss.
Tschüss. Schönen Feierabend. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slake
so,
King.
Ja,
es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist, ein
es
Stein.
Ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es
postest. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.